Digitale Souveränität. Alles nur Schein?
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online.
Zu Gast bei mir im Studio ist Dr. Christian Gilcher. Er ist CEO und Gründer des Karlsruher KI-Startups Embraceable AI. Mit seinen Conclusion Machines will er zu transparenten und nachvollziehbaren KI-Agenten beitragen. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO.
Ja, mein Name ist Christian Gilcher. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und freue mich auf das Gespräch.
Hallo Christian, mit dir haben wir heute einen Experten zu Gast, der nicht nur über viel Know-how im Umgang mit KI verfügt. Er setzt sich auch dafür ein, dass wir die Art und Weise, wie wir KI nutzen, neu definieren. Zum Umgang mit KI gehört ja auch die Frage der digitalen Souveränität. Hier will die EU ja in Form von verschiedenen Projekten, Stichwort Apply AI oder AI in Science, Milliardenbeträge investieren, um Europa unabhängig zu machen. Nun platzt du in die schöne Feierstimmung und warnst vor einer drohenden Scheinsouveränität. Bevor wir darauf näher eingehen, würde mich einmal interessieren, welche Aspekte sind denn für dich wichtig, um überhaupt Souveränität zu definieren?
Ja, danke, sehr gute Frage. Ich versuche mal mit einer Aussage zu beginnen, warum wir uns mit Souveränität eigentlich beschäftigen sollten. Und zwar aus einem analytischen, ökonomischen Blickwinkel in erster Linie und versuche dann mal zwei Dimensionen aufzuspannen, die uns gedanklich helfen können, zu beurteilen, inwieweit Dinge souverän oder nicht souverän sind. Starten wir mit dem potenziellen Impact, also sprich, warum wir eigentlich über Souveränität sprechen. Da gibt es in meinen Augen eigentlich zwei zentrale Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass je stärker wir Digitalisierung insgesamt vorantreiben und je näher digitale Produktionsketten in die Nähe von Kernprozessen in Unternehmen, Organisationen, Behörden etc. kommen, desto verwundbarer werden die einzelnen Organisationen mit Blick auf ihre operative und strategische Resilienz, also ihre Fähigkeit, den Geschäftsbetrieb aufzuhalten. Und das Zweite ist, also sprich, das ist im Grunde eine sehr stark risikogeprägte Sicht im Sinne von Fortführung des Geschäftsbetriebs. Und die zweite Sicht ist eigentlich eher eine volkswirtschaftliche Betrachtung, dass wir sagen, Souveränität im Sinne der, würde man sagen, Wertschöpfung und Produktion insgesamt hat natürlich auch einen volkswirtschaftlichen Aspekt in dem Sinne, dass wenn wir digitale Dienste in Europa betreiben oder von extraterritorialen Anbietern beziehen, das hat natürlich einen Einfluss auf die Leistungsbilanz unserer gesamten Volkswirtschaft. Das heißt also, Souveränität hat zum einen die Ausprägung Risiko und zum anderen die Ausprägung Wertschöpfung. So, das ist im Grunde erstmal, warum wir darüber sprechen. Und wenn man jetzt im Grunde in diese analytische Betrachtung reingeht, also was heißt Souveränität, wie können und sollten wir darüber nachdenken, ist mein Angebot, dass wir dieses gedankliche Konstrukt in zwei Dimensionen aufteilen. Zum einen die Frage, was und wie gestaltet sich die Software Supply Chain, also wenn wir jetzt insbesondere über Cloud und KI sprechen. Das Thema Hardware können wir auch sprechen, aber das ist nochmal, ne, hat einen leichten anderen Flavor. Also das Thema Software Supply Chain. Und die zweite Dimension, die wir uns angucken müssen, ist das Thema Betriebsmodelle. Also wo und wie und in welcher Form werden digitale Dienste denn betrieben?
Fangen wir doch mal mit der Supply Chain an. Du nanntest gerade schon zwei Punkte. Zum einen die Hardware, zum anderen die Software. Ich nehme an, die Hardware ist da unter dem Aspekt Scheinsouveränität wahrscheinlich das kleinere Problem und die Software dürfte das größere Thema sein.
Potenziell ja, genau. Also wichtig ist, ne, wenn man sagt Software Supply Chain, was meinen wir damit? Moderne digitale Dienste bestehen ja aus vielen einzelnen Softwarekomponenten. Und jede dieser einzelnen Komponenten hat ja letztlich einen Fertigungsprozess. Also, ne, da sitzen wahlweise Menschen oder neuerdings wird gewipe-coded, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also irgendjemand erzeugt Code, also Quellcode, ne, rohen Quellcode. Dann gibt es verschiedene automatisierte Fertigungsstufen, wie dann im Grunde aus rohem Code ein fertiges digitales Produkt wird. Und wir müssen uns natürlich angucken, welche Unternehmen in welcher Art und Weise an diesem Fertigungsprozess beteiligt sind. Und da geht es jetzt nicht um die Frage, welches Logo hat dieses Unternehmen und gefällt uns dieses Logo oder nicht, sondern wir müssen im Grunde die Betrachtung darauf richten, zu sagen, alle Unternehmen, die an dieser Wertschöpfung beteiligt sind, da müssen wir uns überlegen, wo der, ich nenne das jetzt mal, die Ultimate Strategic Decision Hoheit liegt, also sprich von diesen Unternehmen, jenseits von, ob man ein Tochterunternehmen hat oder nicht, wo am Ende des Tages die strategischen, also die Top-Level-Decisions quasi getroffen werden, die über die Verfügungsgewalt dieser Software-Supply-Chain entscheiden.
Klingt für mich jetzt beim Zuhören sehr theoretisch. Wie kann ich denn das als Anwender in der Praxis irgendwo festmachen? Ich meine, oder kriege ich als Anwender in der Praxis überhaupt mit, wo die Ultimate Decision am Schluss wirklich liegt?
Ja, also ich denke, es ist relativ naheliegend, dass man, ich sag mal, in den großen digitalen Dienstanbietern, mit denen wir uns hier bewegen, ne, relativ klar, dass im Grunde diese großen Anbieter, die man so landläufig Big Tech nennt, eben nicht in Europa ansässig sind. Und der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, unbenommen der Tatsache, ob man jetzt regionale Niederlassungen oder Tochtergesellschaften hat, am Ende muss sich jeder die Frage stellen, wo eben diese zentralen unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden von den Anbietern, die am Ende des Tages in diesen, ich sag mal, Kerntechnologie-Stacks eben drinstecken. Ne? Und ich sag mal, es geht dann nicht irgendwie drum, ob uns das gefällt oder nicht, wo diese Companies sitzen, sondern der zentrale Aspekt aus einer Risikosicht ist eigentlich, welcher Jurisdiktion diese Unternehmen, also dort, wo im Prinzip das Head Office ist, sage ich mal jetzt salopp, welchen Jurisdiktionen diese Unternehmen unterliegen. Ne? Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. SAP Head Office ist in Waldorf, unterliegt jetzt im weitesten Sinne europäischem Recht. Ne? Anbieter wie Microsoft und Co. Ist das Head Office in Amerika, unterliegt US-amerikanischem Recht. Ne? Also das ist mal, wollen wir sagen, als grobes Beispiel jetzt einfach diese groben Differenzierungslinien, entlang derer wir uns gedanklich bewegen können, um zu sagen, ich habe jetzt einen Anbieter X, einen Tech-Stack Y und ich kann im Grunde über diese einzelnen Komponenten, die halt in so einem Tech-Stack drin sind, relativ leicht, relativ schnell mir angucken, wo sitzt im Grunde derjenige, also dieses Unternehmen, Head-Office-technisch, praktisch wo halt eben, also der maßgeblich sozusagen diesen Tech-Stack bereitstellt. Und welcher Jurisdiktion unterliegt dieses Unternehmen? Das kann man relativ einfach entlang der geografischen Grenzen festmachen. Ne?
Ich würde dich ja fast umarmen, wenn es in der Praxis wirklich so einfach wäre. Ich fange jetzt mal, vielleicht ist mein Beispiel jetzt auch ein bisschen konstruiert. Du hattest aber vorher auch schon die Betriebsmodelle angeführt. Jetzt angenommen, ich bestelle mir einen Service bei irgendeinem europäischen Cloud-Provider, der ja der GDPR unterliegt. Primär sieht es ja für mich dann mal so aus im Text, in meinem Tech-Stack, dass das mein primärer Anwender ist. Jetzt bin ich aber ganz böse und sage, der hat aber drunter liegend Azure laufen. Und damit würde ja, wenn ich deinen Aussagen folge, im Prinzip dann wieder die amerikanische Jurisdiktion mit ins Spiel kommen, weil ja der Azure-Anbieter sein Headquarter in den USA hat.
Genau, das ist genau diese Dualität dieser Betrachtungsdimension, die ich versucht habe eben zu umreißen, ne? Dass man sagt, das Betriebsmodell ist dann, ne, zum Beispiel europäisch. Aber eben dieser zweite Aspekt, die Software Supply Chain, ich sag mal, die zentralen Entscheidungen über die Verfügbarkeit dieser Zulieferung, ne, die werden halt nicht in Europa getroffen. Und damit habe ich dann am Ende des Tages halt, ne, diese neue Risikoklasse, über die wir eigentlich sprechen müssen. Also sagen, das ist ein Risiko der Jurisdiktion. Also welcher Jurisdiktion unterliegt denn am Ende des Tages der Anbieter oder der Lieferant dieser Supply Chain? Weil natürlich, ne, da müssen wir drüber sprechen, also es ist, sagen wir mal, hochgradigst bedauerlich, aber es ist nun mal die Realität, in der wir leben, dass man sagt, unterschiedliche Jurisdiktionen können natürlich auch relativ schnell im Rahmen von Meinungsverschiedenheiten über Kontinentgrenzen hinweg dahingehend, ich will mal sagen, missbraucht werden, ob wissentlich oder nicht, dass man, ich will mal sagen, Zugeständnisse versucht, will mal sagen, der anderen Seite abzuringen, indem man eben Dinge, ja, ich will mal sagen, unter eine gewisse Kontrolle stellt, also Stichwort Exportkontrollen, sonstige Einschränkungen etc. Und ich meine, jetzt haben wir ja mehrfach schon gesehen in der Vergangenheit, das war bis vor kurzem ein sehr abstraktes Risiko. Aber na, also häufen sich die einen oder anderen Fälle, wo man halt sieht, dass dieses Risiko sich eben manifestieren kann. Und wenn ich halt im Grunde in dieser Supply Chain und oder in dem Betriebsmodell solchen Jurisdiktionsrisiken ausgesetzt bin, dann ist das erstmal nicht schön. Also mir geht es gar nicht darum, das zu beklagen. Das ist erstmal halt ein Fakt. Also, ne? Also es ist eine Situation, die erstmal existiert, mit der wir halt lernen müssen, umzugehen, nicht indem wir sie beklagen, und indem wir sie versuchen, langfristig zu lösen. Die langfristige Lösung muss auch passieren, weil wir müssen eben auch, ne, jenseits dieser, wir tun etwas, was vielleicht in 5 bis 7 Jahren Linderung geben kann, müssen uns heute, hier und jetzt überlegen, wie wir eben mit diesen, ja, sagen wir mal, theoretisch, also immer noch geringen, aber real existierenden Risiken umgehen können. Also wie können wir sie mitigieren? Falls so ein Risiko sich manifestiert, wie können wir dann damit umgehen?
Du sprichst gerade einen guten Punkt an. Wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen, um eben die Resilienz unserer Unternehmen zu behalten. Welche Überlegungen oder wie sollte ich als Anwender denn damit dann in der Praxis umgehen? Weil wenn ich mir die Angebote anschaue, dann habe ich doch in den meisten Stacks irgendeinen exterritorialen Anbieter mit drin hängen.
Ja, genau. Also ich denke, wir müssen, sagen wir mal, auf der kurzfristigen und mittelfristigen Achse müssen wir einen gewissen Pragmatismus hier reinbringen. Ja, das heißt also, wir werden es nicht schaffen, also viele unserer Kunden sind auf Hyperscaler-Infrastrukturen, die werden und wollen wir nicht evangelisieren, in dem Sinne, dass wir sie überzeugen wollen, davon kurzfristig sich komplett zu entfernen. Also dass wir sagen, ne, eine komplette Migration auf einen Nicht-Hyperscaler-Stack ist für viele dieser Kunden, mit denen wir sprechen, schlicht und ergreifend nicht realistisch. Weil einfach die Leistungstiefe und teilweise auch, ich sag mal, Verfügbarkeiten etc. von Diensten in dieser Form nur bei Hyperscalern einfach gewährleistet ist. Ne? Machen wir ein Beispiel. Ein DAX-Kunde von uns hat globale Operations. Einfach aus Gründen der Netzwerklatenz ist es einfach nicht realistisch, global Cloud-Dienste aus Europa alleine zu beziehen. Ne? Also das ist einfach eine Situation, ne? Da kommen wir einfach nicht umhin, die müssen wir anerkennen. Also insofern ist es nicht unser Ziel, zu evangelisieren und es aus irgendeinem Europa-Romantismus heraus, würde man sagen, zu argumentieren, ne, dass man sagt, jetzt müssen wir irgendwie alles in Europa machen, das wird uns nicht gelingen, das sollten wir auch nicht tun. Also im Sinne von, es würde unsere eigene Glaubwürdigkeit unterminieren, es überhaupt zu versuchen. Aber ich versuche mal ein plastisches Beispiel zu machen, wenn ich jetzt KI über eine API beziehe, also Sprachmodell-KI, ne, habe irgendwie meine LLM-API, dann kann man sich das ja so ein bisschen vorstellen wie so eine, also sinnbildlich wie so eine Art Steckdose, aus der halt diese KI rauskommt, ne? So eine API-Steckdose nenne ich das mal. Und was wir halt tun können, und das kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen, ist zu sagen, bleib gerne primär bei deiner API-Steckdose des Hyperscalers, aber überleg dir doch, ob du nicht parallel dazu eine zweite Steckdose nebenan baust, bei der sozusagen die KI, die da rauskommt, einer europäischen Kontrolle unterliegt, damit man halt im Grunde dieses Jurisdiktionsrisiko, von dem ich vorhin gesprochen habe, bei dieser zweiten Steckdose nicht hat. So, jetzt ist klar, und das müssen wir einfach ganz klar betonen, diese zweite Steckdose wird nicht die Leistungsparameter der ersten Steckdose erreichen, also sowohl was Leistungstiefe und auch wahrscheinlich auf absehbare Zeit die Qualität angeht. Aber wenn ich KI jetzt zum Beispiel tief in meine Geschäftsprozesse reinbringen möchte, du hattest vorhin im Intro von Agenten gesprochen, das ist das richtige Stichwort. Wenn ich jetzt mit Agentic Automation tatsächlich Kernprozesse KI-basiert abbilden möchte und ich habe dann morgen oder übermorgen das Problem, dass die KI aus dieser Steckdose, aus der sie gestern noch rausgekommen ist, entweder gar nicht mehr rauskommt oder nur noch in einem geringeren Volumen oder vielleicht mit einer höheren Latenz und so weiter, dann komme ich natürlich relativ schnell in eine Bredouille zu sagen, naja, dann muss ich jetzt irgendwie meine Kerngeschäftsprozesse anhalten und muss da irgendwie mal 3 Monate lang jetzt meinen Geschäftsbetrieb einstellen. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich in diesem Moment, falls das passieren sollte, dass aus dieser API-Steckdose, aus der linken API-Steckdose, die KI aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht mehr so rauskommt, wie sie eigentlich soll, wenn ich dann sozusagen eine Steckdose nebendran habe, dann kann ich vielleicht, oder wenn ich es richtig mache, also wenn ich es gut und klug designt habe, kann ich einen Teil dieser Einschränkung, die ich in meiner linken Steckdose nicht mehr bekomme, vielleicht dann aus der rechten beziehen. Ja, und das heißt also, ich plädiere dafür, dass wir nicht in absoluten Maßstäben denken im Sinne von richtig oder falsch oder links oder rechts, sondern ich plädiere eigentlich für ein, ich sag mal, praktisch einen pragmatischen Umgang mit der Situation, dass man sagt, wir legen uns einfach eine zweite Steckdose nebenan oder kümmern uns darum, dass diese zweite Steckdose im Schadensfall oder im Bedarfsfall innerhalb von wenigen Stunden oder 1-2 Tagen quasi zur Verfügung steht und müssen halt nicht erst anfangen, uns um Alternativen Gedanken zu machen, wenn aus der linken Steckdose irgendwie keine KI mehr kommt. Ne?
Also im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, eine Art Risikostreuung oder aber ich komme ursprünglich aus dem Netzwerkbereich und da haben wir so in den Anfangszeiten, als unsere Netze noch nicht so richtig stabil liefen, immer geschaut eigentlich, dass wir eine Redundanz mit einbauen. Dass wir quasi einen Fallback-Mechanismus haben, falls A eben nicht verfügbar ist, dass wir dann zumindest mit B weiterarbeiten können, wenn auch womöglich mit geringerer Geschwindigkeit, aber nicht, dass mein ganzer Betrieb von jetzt auf nachher steht.
Genau. Das ist etwas, das wir kurzfristig erreichen können. Ja, also ich will jetzt nicht die Initiativen irgendwie zerreden, dass man sagt, wir versuchen halt, ich sag mal, im europäischen Maßstab einzelne Dienste neu aufzubauen. Ja, also gibt es jetzt verschiedene Stacks, die man hochzieht etc. Ich begrüße das ausdrücklich. Aber es muss halt klar sein, dafür werden wir 3-5 Jahre, ne? Also dafür werden wir Vorlaufzeit brauchen. Und innerhalb dieser Vorlaufzeit wäre es unverantwortlich, nicht auch kurz- bis mittelfristige Maßnahmen zu ergreifen, eben nicht im Sinne eines Ersatzes, sondern wie du genau sagst, Stichwort Redundanz.
Ich hatte dich auch gar nicht so verstanden, dass du meinst, wir müssen jetzt sofort, sondern ich hatte dich schon so verstanden, dass es im Moment an den derzeitigen Angeboten, was Leistungsfähigkeit, was aber wahrscheinlich auch Preiswürdigkeit anbetrifft, vorerst kein Weg vorbeiführt, aber wir uns zumindest auf den Ernstfall oder um es nicht ganz so drastisch auszudrücken, auf einen Störfall vorbereiten sollten und dazu eben ein Backup haben, so wie ich, was weiß ich, beispielsweise für einen Stromausfall in der Wohnung eben eine Taschenlampe oder ähnliches halt noch in der Hinterhand habe, die mir auch nicht das Licht bietet wie meine normale Beleuchtung, aber ich sitze nicht total im Dunkeln da.
Genau, ein sehr schönes Bild, ja, würde ich genauso unterschreiben.
Wir haben jetzt sehr stark darüber diskutiert, wie es im Geschäftsbetrieb ausschaut, die digitale Resilienz, die ich erreichen kann. Du hattest aber eingangs auch noch das Thema erwähnt, dass die ganze Souveränitätsdebatte auch noch einen volkswirtschaftlichen Aspekt hat und sich auch auf unsere Leistungsbilanz auswirkt. Wie hattest du das denn gemeint?
Ja, also wenn ich natürlich mich in Technologie-Stacks bewege, bei denen wahlweise die Supply Chain und oder sogar der Betrieb von Unternehmen abgebildet wird, dem nicht in Europa sitzen, dann führt das halt schlicht und ergreifend zu einem Außenhandelsbilanzdefizit, weil natürlich klar ist, dass, also ich sag mal, selbst wenn Menschen, also Operations-Menschen in europäischen Entitäten sitzen, also die ihr Gehalt zum Beispiel dann über eine europäische Entität bekommen, dass man natürlich über Dinge wie Leistungsverrechnung etc. am Ende die Wertschöpfung, die aus diesen digitalen Diensten entsteht, natürlich zu einem substanziellen Teil, also mal mindestens die Gewinne, ne, zu einem substanziellen Teil auf relativ einfache Art und Weise sozusagen verschieben kann. Ne? Und wenn jetzt hören wir ja gerade, auf dem geopolitischen Level ist viel von Leistungsbilanzen die Rede. Meistens redet man über Produkte, also physische Produkte, ne? Die digitale Handelsbilanz, die klingt immer mal so, ich sag mal so ein bisschen ab und zu mal an der Seite an, aber sie ist natürlich genauso real. Und wenn man sich diese Leistungsbilanz in der US versus EU Dimension mal anguckt, spricht sie halt auch eine sehr, sehr eindeutige Sprache, und zwar zu Lasten von Europa. Und jetzt kann man sagen, ne, also der eine Überschuss gleicht sich mit dem anderen Defizit ja irgendwie vielleicht aus oder, ne, sagen wir mal, ist in Teilen vielleicht zwischen Handelspartnern auch nicht unüblich. Aber ne, wenn man halt jetzt natürlich, wenn man sagen, darauf abzielt, den physischen Leistungsbilanz, das Defizit zu reduzieren, dann müssen wir natürlich auch in Europa halt aufpassen, dass uns die Gesamtbilanz dadurch halt eben nicht allzu stark ins Minus rutscht, weil jeder Euro Wertschöpfung, den wir dann unter der Linie quasi verlieren, fehlt uns natürlich auch in unserer eigenen Volkswirtschaft. Schmälert damit Investitionsfähigkeit etc. pp. Ne? Ja, also insofern hat es halt diese zwei Dimensionen. Man hat zum einen dieses Thema Verwundbarkeit, Resilienz, ne, und Redundanz, über das wir jetzt gesprochen haben. Und auf der anderen Seite auch diesen volkswirtschaftlichen Aspekt, was halt am Ende des Tages mittel- bis langfristig auch Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften in Summe betrifft. Ne?
Ja, aber renne ich da nicht genau in das gleiche Problem, wie wir es bei der Resilienz haben, dass wir kurzfristig, vielleicht sogar auch mittelfristig, gar keine Chance haben, diesem Problem zu begegnen, weil uns hier in Europa einfach die entsprechenden Lösungen oder auch die entsprechenden Stacks fehlen. Wie du ja vorher sagtest, wir beginnen ja gerade erst, sie aufzubauen. Und wenn ich mir dann anschaue, was wir investieren und was dann in diesem anderen großen Land investiert ist, da sind ja unsere Beträge irgendwo, salopp gesagt, Mückenschisse.
Also man muss halt natürlich, also es gibt da kein Schwarz-Weiß, ne? Und es gibt irgendwie kein richtig oder falsch, sondern ich denke, man muss da halt mit dem Portfolio-Management-Blickwinkel halt drauf gucken. Was wir in Europa haben, sind viele gute Rechenzentrumsbetreiber, die klassischerweise aus diesem Infrastructure as a Service aus dieser Welt kommen, ne? Also Serverbetrieb, Rechenzentrumsbetrieb. Was wir in Europa nicht gut können oder nicht gut konnten, gibt Ansätze, wo man sagt, da gibt's Hoffnung, aber was wir klassischerweise nicht gut konnten, ist das Thema Einfachheit und Usability im Allgemeinen, User Experience für, also das, was man im Tech-Stack PaaS nennt, also Plattform as a Service, also Datenbankdienste, Dateninfrastrukturen etc. Das ist zwar irgendwie da, aber wenn ich das als Techie benutzen will, ist es irgendwie kompliziert zu benutzen, sag ich mal. Also im Vergleich zu Angeboten, die ich mit wenigen Mausklicks konfigurieren und konsumierbar machen kann, ist es bislang, wie gesagt, es ändert sich an einigen Stellen gerade, aber es ist noch nicht auf dem Level, wo ich sagen würde, es ist gut genug. Es geht in die richtige Richtung, also nicht gut genug. Auf dem Level, wo ich eben mit dem gleichen Komfort und der gleichen Geschwindigkeit Dinge nutzen kann, die ich in meinem, ich sag mal, Brot- und Buttergeschäft als also für eine digitale Betriebsführung halt gern haben möchte. Ne? Geht es von Datenbanken, Storage, da geht es natürlich dann auch um KI, da geht es um, ich sag mal, weiß ich nicht, ne? Also verschiedene Arten von Analysefähigkeiten und so weiter. Und da haben wir als Europa eigentlich klassischerweise, weil wir halt ganz gerne in Summe in so einem Engineering-Mindset sind, dass man sagt, naja, da ist doch der Dienst, also eigentlich haben wir es doch. Es ist zwar nicht ganz so easy und fancy zu benutzen, aber eigentlich ist es doch da. So, und dann sagen wir, ja, das stimmt, aber jetzt ist nun mal der Mensch, neigt halt zu einer gewissen Art von, ja, Faulheit hätte ich fast gesagt, also eine gewisse Art von Bequemlichkeit. Und dieser Aspekt der Usability und zum Beispiel einfache Backups einrichten und irgendwie Restore per Knopfdruck etc., da sind wir einfach noch nicht gut genug. Das heißt also, um nochmal zu deinem Punkt zurückzukommen, wenn es uns gelingt, von der Plattform ausgehend, die wir haben, also sprich Oberkante Infrastructure as a Service, jetzt, ich sag mal, in so einem Portfolio-Ansatz zu sagen, wir gehen jetzt mal drauf, dass wir 60-70% der Standardprodukte im Datenbankbereich oder in einem, ne, Dateninfrastrukturbereich, dass wir die nacheinander vernünftig aufbauen mit einer wettbewerbsfähigen User Experience, sag ich mal. Und dazu gehört jetzt nicht nur UI-Design, sondern dazu gehört auch Provisionierung, Backups und Restore-Prozesse etc. Also ich meine im Prinzip jetzt dieses Gesamtgebilde. Ne? Wenn uns das gelingt, können wir nach meinem Dafürhalten in ganz, ganz vielen Bereichen die Spitze von möglicher Erpressbarkeit schon mal rausnehmen. Also sagen, wir reduzieren damit nicht das Leistungsbilanzdefizit auf null, und wir eliminieren nicht sozusagen dieses Jurisdiktionsrisiko. Das geht auch nicht sozusagen komplett weg. Aber wir schaffen es halt, dieser potenziellen Erpressbarkeit die Spitze zu nehmen und gleichzeitig halt auch einen Teil der Wertschöpfung, nicht den kompletten Teil, sicherlich nicht. Das wäre jetzt auch gar nicht mein erklärtes Ziel. Ja, aber wir können ein Stück weit diversifizieren, indem wir eben, ich sag mal, am Ende des Tages nicht in Schwarz-Weiß denken, sondern die Grautöne oder die Schattierungen dazwischen, ich würde mal sagen, aktiv steuern, aber eben selbst darüber entscheiden können, in welcher Grauschattierung wir es halt haben wollen. Und das ist dann wiederum das, was man so landläufig als Souveränität bezeichnet, im Sinne von, ich kann es selbst entscheiden oder ich kann es eigenständig entscheiden. Das heißt ja nicht Autonomie im Sinne von, ich muss alles selbst machen. Das wäre, ne, also gibt Leute, die das manchmal so ein bisschen im Eifer des Gefechts halt verwechseln. Es geht gar nicht darum, dass Europa alles zwingend jetzt selbst machen soll, kann oder muss, sondern es geht um die Möglichkeit, dass ich diese Mischung, ne, dieses Mischverhältnis, sage ich mal, das muss ich halt steuern, also das muss ich selbst entscheiden können, wie ich es gern hätte. Und für den Teil, den ich vielleicht auch bewusst von einem Hyperscaler beziehen möchte oder von einem nicht-europäischen Anbieter, ist cool, sollst du tun, ne, ist komplett legitim, aber du solltest halt einen Plan B dafür haben, dass wenn sozusagen aus diesem Service, würde man sagen, irgendeine Art von Störung oder Einschränkung auftritt, dass du dann nicht erst überlegen musst, was du tust, sondern dass du es dann eigentlich schon als Plan B quasi betriebsfertig in der Schublade liegen hast, ne? Mit dem Beispiel der Steckdose.
Du sagtest dazu auch, dass wir hier zwar Lösungen haben, die aber die Usability zu wünschen übrig lässt. Könnte ich sagen, dass wir hier vielleicht auch so ein bisschen Gefahr laufen, eine Art Nokia-Effekt zu haben, die ja damals ihre Phones auch irgendwo quasi overengineert haben. Technisch waren sie geil, nur dann kam da jemand mit dem Apfel-Logo plötzlich daher und hat sich groß die Usability auf die Fahnen geschrieben und hat den Markt dann abgeräumt.
Ja, also ich glaube, dieses Thema, also ich würde mal sagen, wo wir besser werden können und auch müssen, ist das Thema Zugänglichkeit, also die Zugänglichkeit zu den Diensten, also zu den digitalen Diensten und die Einfachheit der Konsumierbarkeit. Also sprich, ich muss so einen Dienst irgendwie mit 3 Mausklicks so weit hinkriegen, dass ich ihn erstmal rudimentär benutzen kann. Das müssen noch nicht die Expert-Configurations sein. Also ich kann dann noch meinetwegen auf der anderen Seite noch 30 andere Mausklicks machen oder noch irgendwelche Parameter konfigurieren. Aber dieses Initiale, ich muss einfach und schnell da hinkommen und ich muss irgendwie mit wenigen Mausklicks in der Lage sein, was zu konsumieren. Da liegt halt noch an manchen Stellen so ein bisschen der Hund begraben. Aber, und ich will das gerne ein Stück Hoffnung mal reingeben, wenn wir über Frontend und Usability sprechen, das sind halt erfreulicherweise auch Bereiche, die man, ich sag mal, mit einem seriös praktizierten Vibe-Coding, aber auch inzwischen um Faktor X schneller machen kann. Ne? Also nicht nur, also will das jetzt nicht irgendwie in den falschen Kanal irgendwie reinrutschen lassen, aber da, wo wir bislang halt Bottlenecks hatten, Frontend-Entwicklung, UX-Design etc., da können wir eben mit, sagen wir mal, klug gemanagter Technologie, also sprich auch da halt nicht gucken, dass es nur aus einer Steckdose kommt, sondern gerne auch aus zwei oder meinetwegen auch sogar drei. Aber wenn wir da jetzt ein bisschen diesen Aspekt halt reinbringen, KI hilft uns, in bestimmten Bereichen schneller arbeiten zu können, und zwar mit der gleichen Anzahl Menschen mehr Output zu erzeugen, dann, glaube ich, können wir auch schon in diese Usability-Richtung denken und sagen, hey, lass uns doch mal diese Brot-und-Butter-Dienste, von denen ich vorhin gesprochen habe, lass uns doch die mal erst vor die Brust nehmen. Also nicht, indem man sich verzettelt in die Breite, sondern indem man einfach spitz bei ein paar ausgewählten Diensten bleibt. Und lass uns die doch mal unter Nutzung moderner Technologie irgendwie so cool irgendwie aufbohren, dass es Spaß macht, einen Managed-Datenbank-Service zu konsumieren. Und zwar genauso viel Spaß macht, es darf sogar ein bisschen mehr Spaß machen, sage ich mal. Also man darf sich sogar nicht nur damit zufrieden geben, genauso gut zu sein, sondern ich glaube, man darf auch sogar so mutig sein, zu sagen, vielleicht kann man sogar besser werden. Aber lass uns das doch mal für diese Standarddienste, die, ich sag mal, in jedem halbwegs modernen Tech-Stack drinstecken, lass uns das doch mal gucken, dass wir das hinkriegen. Und dann sind wir schon drei oder vier Schritte weiter, in dem Sinne, dass wir eben genau die Spitze der Erpressbarkeit schon mal rausnehmen können.
Ich bin da vollkommen bei dir. Ich habe auch grundsätzlich was gegen Schwarz-Weiß-Malerei. Und du brachtest auch das Stichwort Hoffnung verknüpft mit dem Punkt, dass du auch durchaus vielversprechende Ansätze siehst. Könntest du uns vielleicht mal ein oder zwei Beispiele dafür nennen?
Ja. Also wir sehen zum Beispiel gerade im Bereich von Managed Datenbanken, also, oder es gibt, sagen wir mal, eine ganze Handvoll in meinen Augen vielversprechender Plattformen, die im Grunde diesen Plattform-as-a-Service-Layer gerade bauen. Also quasi ich setze eben auf Infrastruktur auf und baue sozusagen diesen Plattform-Layer oben drüber. Da gibt es ein paar, nach meinem Dafürhalten, richtig gute Anbieter. Die sind jetzt noch nicht irgendwie in der Größenordnung, wo man sagt, damit können die jetzt halt mit diesen ganz Großen gerade mithalten. Aber ich sehe die Richtung und ich bin also für meinen Geschmack überzeugt davon, dass diese Richtung gut ist und die richtige Richtung ist. Es gibt natürlich auch, gibt natürlich auch Lösungen im Bereich von SaaS, also sagen wir mal jetzt Einzelsoftwarelösungen insgesamt. Und wir selbst sehen uns ja ein Stück weit auch so ein bisschen als Teil dieser Bewegung in dem Sinne, dass wir sagen, wir versuchen etwas zu entwickeln, was in der Form so, also was im Grunde neu ist, was es in dieser Form so noch nicht gab. Und wenn uns das gelingt, würde man sagen, können wir ein Stück weit eben auch diese Souveränitätsdebatte von der anderen Seite führen, weil wenn wir etwas haben, was plötzlich andere von uns wollen, also denken wir mal 30 Jahre zurück in der SAP-Geschichte, da war SAP im Prinzip der erste und mehr oder weniger einzige, der diese Art von Software halt anbieten konnte. Oder Oracle wird jetzt vehement widersprechen, aber in diesen Tagen, wo die ersten und die einzigen waren. Und plötzlich ist das Spiel halt andersrum, weil dann kommt jemand und sagt, naja, Moment, das will ich ja irgendwie auch haben. Und das ist jetzt, will ich jetzt explizit dazu sagen, jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern da bin ich jetzt mal, rede ich jetzt mal als das, was man so als Realpolitiker bezeichnen würde. Wenn man denn dann in so einer Auseinandersetzung sich befindet und die Gegenseite anfängt, Beschränkungen auf den Tisch zu legen, dann kann man sagen, dann fühle ich mich halt wohl als Verhandlungspartner, wenn ich dann vielleicht ein Gegenargument habe, dass ich sage, wenn du mir irgendwie deine Hochtechnologie irgendwie abklemmst, dann kriegst du vielleicht meine Hochtechnologie im Gegenzug halt auch nicht mehr so uneingeschränkt. Also, ne, das ist dann so ein Quid pro Quo, was ich persönlich überhaupt gar nicht mag, ne? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Aber wo ich halt sagen kann, wenn ich so ein Gegenargument in der Hand habe, tue ich mir halt leichter, mich in so einer Diskussion halt auch ein Stück weit zur Wehr zu setzen. Ne? Und ich glaube halt, wenn wir jetzt mal noch einen Ticken länger in der Geschichte zurückgehen und sagen, ne, wenn wir, also es wurden sehr, sehr viele Dinge in Europa entwickelt, und zwar initial entwickelt. Und über die letzten 20, 30 Jahre sind wir eigentlich in so eine Follower oder ne, in so eine Art von, ja, weiß ich nicht, ne, in bestimmten Bereichen, das trifft jetzt nicht alle, will jetzt nicht pauschalisieren, aber in sehr vielen Bereichen so eine Position gekommen, wo man sagt, naja, wir sind irgendwie so, wir trotten so ein bisschen hinterher, sag ich mal. Und dieses Hinterherlaufen ist so lange halt, oder hat so lange stattgefunden, wir jetzt sagen, okay, so die Leader, ne, die sind jetzt schon so weit am Horizont fast weg, dass wir sie schon fast gar nicht mehr sehen können. Und jetzt ist gefühlt irgendwie zu spät, ne? Und jetzt wachen wir ja gerade irgendwie dankenswerterweise auf und sagen, okay, wir müssen halt irgendwie auf eine andere Art damit umgehen. Aber, und davon bin ich zutiefst überzeugt, jetzt als Unternehmer gesprochen, wenn es uns gelingt, Innovation zu erzeugen oder zu entwickeln oder auch, ne, quasi in den Markt zu bringen, und zwar produktiv, nicht, ich rede jetzt nicht von Grundlagenforschung, sondern von Grundlagenforschung und der realen Implementierung, dann können wir vielleicht, falls es eben zu solchen, ich sage jetzt mal, verhandlungstechnischen Auseinandersetzungen kommt, dann sind wir halt in der Lage, auch im Grunde eine Gegenposition aufzubauen, die dann vielleicht dazu führt, dass man sich dann doch eher wieder in der Mitte trifft und eben nicht einseitig im Grunde Dinge akzeptieren muss, die einem halt selbst eher schaden als nutzen, ne? Mal jetzt sehr vorsichtig formuliert.
Ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiter diskutieren, vor allem auch, weil deine letzte Antwort bei mir etliche Bilder hervorgerufen haben. Das Ganze erschien mir so ein bisschen fast schon wie das Wettrüsten im Kalten Krieg, so als Gleichgewicht des Schreckens. Ich habe auf der einen Seite die und die Services, du hast die und die Services. Wenn du mir Böses willst, kriegst du meine Services nicht mehr und so ähnlich. Aber was ich noch viel wichtiger fand, war jetzt noch dein letzter Aspekt und das vielleicht auch zum Schluss meine Abschlussfrage. Was sind denn für dich zusammengefasst die drei wichtigsten Punkte, die wir in Sachen Souveränität angehen sollten? Du hast ja gerade aus Unternehmersicht gesagt, was man tun sollte. Was sollten wir denn allgemein tun, um weg von dieser Scheinsouveränität hin zu einer echten Souveränität zu kommen?
Ja, also ich denke, drei Punkte. Das eine ist, und das ist für meine Fürth eine relativ wichtige Grundlage, wir brauchen eine analytische Klarheit, was wir mit Souveränität meinen, wie wir das messen und was unter unserem Begriff oder unsere Definition von Souveränität fällt oder nicht. Also wir müssen überhaupt erstmal debattenfähig oder wieder schärfer werden in der Debatte, damit man überhaupt im Grunde diese strukturierte Diskussion führen kann. Der zweite Punkt, den würde ich mal unter Risikodiversifizierung packen. Also sprich, wir werden nicht warten können, bis wir in 3 oder 5 oder x Jahren im Grunde Dienste nachgebaut oder Dinge weiterentwickelt haben. Also wir müssen uns heute damit auseinandersetzen, wie man Risiken diversifizieren kann. Das ist das Beispiel von der Steckdose, das wir hatten. Und drittens, während wir versuchen, solche Sachen wie Dateninfrastrukturdienste aufzubauen, und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern während wir das tun, sollten wir drittens auch drüber nachdenken, wie wir eigene Innovationen erschaffen können. Und zwar nicht im Sinne einer gegenseitigen Abschreckung, sondern, also nicht jetzt, ich sag mal, im Sinne irgendwie atomare Aufrüstung, was halt eine gegenseitige Abschreckung ist, sondern im Sinne einer gegenseitigen Partnerschaft, im Sinne von ich will dein Produkt und du willst mein Produkt. Also müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns in der Mitte treffen.
Das ist doch ein sehr versöhnliches Schlusswort. Ich kann mich bei dir nur bedanken für die sehr spannende Diskussion. Wie gesagt, ich würde gerne noch weiter mit dir diskutieren, aber time goes on. Von daher nochmal danke, dass du da warst.
Ja, danke sehr für die Einladung.
Das war die heutige Folge von Tech Talk Voice of Digital. Mein Gast war Christian Gilcher, CEO und Gründer von Embraceable AI. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.